Über das Prinzip des Raketenflugs ist in der Bevölkerung relativ wenig bekannt. Auf welcher physikalischen Grundlage fliegen Raketen? Was hat der Impulssatz damit zu tun? Ja, keine Angst, es geht hier nur um physikalische Grundlagen, die man auch ohne große Gleichungen verstehen kann. Ich fange bei Adam und Eva an. Jeder, der das Malnehmen und das Teilen versteht, der kommt heute auch bei diesen Informationen über den Raketenantrieb mit klar. Bleiben Sie dran. Wie fliegt ein Flugzeug? Ja, also mittlerweile glauben fast alle daran, dass Flugzeuge fliegen können. Sie haben nämlich oft genug schon welche gesehen. Raketen glauben viele noch nicht so richtig dran, dass sie fliegen können. Aber glauben Sie mir, schon 1944 in London haben die Leute gewusst, dass Raketen fliegen können. Denn da wurden zu Kriegszwecken das erste Mal Kurz- bis Mittelstreckenraketen eingesetzt. Ja, sie fliegen. Keine Frage. Fangen wir erstmal an, wie fliegt ein Flugzeug, und arbeiten wir uns dann ganz langsam über das Düsenflugzeug bis hier zu den Raketen vor. Und ganz außen links sehen Sie meinen Booster von SpaceX, von der Falcon 9. Und hier vor sehen Sie die Unterstufe der Saturn V, der Mondrakete, die jetzt nicht im selben Maßstab sind. Die Mondrakete, glaube ich, ist 1:96 und die Falcon 9 ist hier 1:72, meine ich, wäre es. Das heißt also, diese untere Stufe wäre deutlich, deutlich größer. Hier sehen Sie, wie groß das Mannequin ist, ne? Also das ist ein Riesending, ein Riesenbrummer. Und die Falcon 9 ist dagegen doch eigentlich ein bisschen zierlich. So, also wie fliegt nun ein Flugzeug? Nun, ein Flugzeug fliegt mit einem Flügel. Fliegen, Flügel, Flugzeug. Und der fliegt nicht, weil er sich auf der Luft vorwärts bewegt. Nein, er fliegt wegen eines Herrn, der 1700 so viel gelebt hat, nämlich dem Herrn Bernoulli. Und der Bernoulli hat ein Gesetz herausgefunden: Wenn Luft sich schneller bewegt, sinkt der Luftdruck. Bestes Beispiel ist, Sie nehmen zwei Stück Papier, wie hier, blasen dazwischen und dann merken Sie, wie die Papiere aneinandergezogen werden. Man bläst dadurch mit höherer Geschwindigkeit und die Blätter ziehen sich aneinander, weil der Luftdruck innen drin niedriger ist als der Außenluftdruck. Außen drückt es, innen zieht es und schon gehen die Blätter zusammen. Dasselbe passiert bei einem gekrümmten Tragflügel, oben krumm, unten glatt. Die Luft geht oben rüber, muss nun, damit sie hinten die untere geteilte Luft wieder trifft, einen längeren Weg zurücklegen. Und bei diesem längeren Weg wird sie auseinandergezogen, sie muss sich schneller bewegen, der Luftdruck sinkt und der Flügel wird nach oben gesaugt. Flugzeuge fliegen nicht, weil die Luft sie trägt, sondern weil die fehlende Luft sie saugt. Also sie werden nach oben gesaugt durch diesen Bernoulli-Effekt. Im unteren Teil des Flugzeugs gibt es hin und wieder einen gewissen, durch Staudruck, einen gewissen Überdruck, aber der Unterdruck oben hat einen weitaus größeren Anteil zum Fliegen. Und ein Flugzeug kann deswegen auch nur in der Atmosphäre fliegen. Das Flugzeug braucht den Druckunterschied zwischen Oberseite und Unterseite, um fliegen zu können. Im Weltall, wo es keinen Luftdruck gibt, kann kein Flugzeug fliegen. So. Wenn die Luft in größerer Höhe dünner wird, wie fliegen dann Flugzeuge? Nun, sie fliegen schneller und können damit dann doch noch die Luftdruckunterschiede zwischen oben und unten erzeugen. Aber irgendwann werden sie dann so schnell, dass sie an die Schallgeschwindigkeit kommen und dann wird es nochmal schwieriger. Dann braucht man spezielle Antriebe wie unsere Kampfflugzeuge oder die Concorde, damit man da schneller als der Schall fliegen kann. Es gibt eine Definition von Weltraum. Wo beginnt der Weltraum und wo hat man Atmosphäre? Und zwar dort, wo ein Flugzeug vom Prinzip her nicht mehr fliegen kann. Wo man also keinen dynamischen Auftrieb durch einen Flügel mehr bekommt und die Geschwindigkeit so hoch wird, dass die Zentrifugalkraft, die einem also bei dem Fliegen um die Erdkrümmung herum, nichts für Flacherdler, nach außen treiben will. Diese Zentrifugalkraft, wenn die einen größeren Einfluss hat als der Auftrieb in der Restatmosphäre. Das hat der Herr Karmann, ein ungarischer Aerodynamiker, meine ich, ja, Ungarisch war ein Aerodynamiker, ich glaube schon. Auch schon längere Zeit her, mal ausgerechnet. Und das liegt dann so je nach Sonneneinstrahlung, je nach Temperatur, um die 95 bis 105 Kilometer und hat sich dann allgemein auf 100 Kilometer geeinigt. Wobei das nicht irgendwas Offizielles wäre. Das einzige Offizielle, was es gibt, ist, die Piloten, die 100 Kilometer überschritten haben, kriegen in den USA ein Astronauten-Badge und die anderen sind nur Piloten. So, also da sind die 100 Kilometer tatsächlich dann 100 Kilometer. Der Antrieb von Motorflugzeugen funktioniert, also mit Motorflugzeugen, mit Propeller, funktioniert im Prinzip auf demselben Prinzip, nur hat man das Profil nicht nach oben, sondern der rotierende Propeller hat dieses Profil so angeordnet, dass sich der Auftrieb jetzt nicht nach oben richtet, sondern nach vorne richtet. Man hat also an dem Propeller mehrere Tragflügel, 2, 3, 4, 6, 8, jede Menge. Transportflugzeuge haben zum Beispiel sehr viele von diesen Blättern. Nachher kommen wir, dass die Mantelstromtriebwerke auch noch sehr, sehr viele haben. Und da jeder einzelne dieser Propeller wirkt wie ein Tragflügel und zieht das Flugzeug in der Atmosphäre durch diesen Auftrieb, durch den niedrigen Luftdruck nach vorne. Auch hier gibt es ein Limit, was also einmal von der Luftdichte abhängt, dass man also nicht hoch genug damit fliegen kann. Aber es liegt nicht nur daran, dass der Propeller nun nicht mehr ziehen kann, sondern es liegt auch daran, dass der Motor, der den Propeller antreibt, nicht mehr genug Luft kriegt. Ne? Man kann auch den Propeller viel schneller drehen lassen, aber irgendwann kommt man auch dort an den Spitzen der Propeller an die Schallgeschwindigkeit. Das kann man ganz deutlich bei dem Hubschrauber. Bell UH-1D, das sind diese Vietnam-Hubschrauber, kennen Sie, fliegen heute noch. Die sind im Volksmund Teppichklopfer genannt. Die haben nämlich nur zwei riesig lange Flügel und drehen mit so einer Geschwindigkeit, dass die außen in Spezialfällen dann, wenn sie auch schnell vorwärts fliegen, bei dem vorausfliegenden, eilenden Blatt, nach vorne sich bewegenden Blatt, dann die Schallgeschwindigkeit erreichen und es dann zum Überschallknall, zu einem Stoß, zu einer Stoßwelle führt. Also auch da wieder der Auftrieb, der da verwendet wird. Ja, auch wenn der Treibstoff oder der Motor irgendwann nicht mehr genug Sauerstoff zur Verbrennung des Kraftstoffs hat, man kann einen Turbolader verwenden, um den Druck zu erhöhen, aber irgendwann in größerer Höhe ist auch damit Schluss. So, kommen wir nun so langsam mal in Richtung Rakete. Flugzeuge mit Strahltriebwerken, wie jetzt die Messerschmitt 262, die ich hier aus dem Museum in Speyer mal zeigen möchte, die haben also einen Strahlturbinenantrieb. Die saugen vorne Luft in einen Verdichter an. Der verdichtet nun die Luft auf solche Dichten, dass man jetzt Treibstoff einspritzen kann und eine vernünftige Verbrennung hinbekommt. Ne? Da hat man also vorne den Verdichter, der verdichtet die Luft von der großen Höhe, die dünne Luft verdichtet sie, spritzt dann Treibstoff ein, in diesem Fall Kerosin, damit fliegen die. Das ist im Prinzip Dieselöl, ne? Gereinigtes Dieselöl. Dann entsteht ja ein höherer Druck durch die Verbrennungsgase, denn die flüssige Treibstoff wird so gasförmig. Das alles bringt einen Druck und den Druck schickt man nach hinten raus und mit diesem Strahl nach hinten fliegt man. Also ein Strahltriebwerk. Vorher muss man noch eine Turbine hinten reintun, damit man entsprechend Energie aus diesem Abgasstrahl entnehmen kann, wie ein Turbolader im Auto, damit man vorne den Verdichter antreiben kann, um Luft reinzubekommen. Ja, man hat dann zum Anlassen, hat man vorne, glaube ich, so einen kleinen, ich glaube, so einen Zweitaktmotor bei der Messerschmitt 262 drin gehabt. Die haben gestartet mit dem Zweitaktmotor. Was ein Benzinmotor war. Ich glaube, so ein Zweitaktmotor hat man dann den Verdichter erstmal auf Drehzahl gebracht, bis der entsprechend verdichtete. Da konnte man einspritzen und dann lief die Mühle. Ne? War interessant. An dieser Stelle kommt es aber nicht zu Auftriebskräften, zum Antrieb des Flugzeugs. Die Auftriebskräfte braucht man nur zur Verdichtung und auch nachher zur Entnahme von Energie, aber nicht zum Vorwärtsbewegen des Flugzeugs, sondern der Strahl, der hinten rausgeht. Und dieser Strahl stützt sich jetzt nicht an der Luft ab. Dieser Strahl hat im Normalfall eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die umgebende Luft. Sondern es kommt darauf an, was für eine Masse mit welcher Geschwindigkeit nach hinten abgestoßen wird. Das ist, wie wenn Sie in einem Boot sitzen, haben einen schweren Stein, schmeißen den nach hinten über Bord, bewegt sich das Boot in die andere Richtung. Das nennt sich der Impulserhaltungssatz. Kommen wir gleich noch drauf. Das Kerosin, auch da kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf, besteht aus Kohlenwasserstoffen. Das heißt, da ist Kohlenstoff drin, da ist Wasserstoff drin und die haben sich irgendwie verbunden. Typischerweise ja im Erdöl. Zusammen mit dem Luftsauerstoff verbrennt das zu CO2. Der Kohlenstoff verbrennt mit dem Sauerstoff zu CO2 und der Wasserstoff verbrennt mit dem Sauerstoff zu Wasserdampf. Ne? Dabei haben wir noch in unserer Luft, die da mit reinkommt in so ein Strahltriebwerk, haben wir noch 78% Stickstoff mit drin. Ne? Und das durch die hohen Temperaturen in den Brennkammern gibt noch Stickoxide, NOx. So. Diese Energiezufuhr durch die Verbrennung und der entstehende Druck im System, der sich nach hinten über die Turbine und die Düse entlädt, führt zu einem Schub an der Düse, der sich nicht abstützt an der Luft, sondern der aus dem Massestrahl nach hinten sich ergibt. Wichtig ist also an der Stelle, die Menge der ausströmenden oder das Gewicht der ausströmenden Verbrennungsgase und die Geschwindigkeit der ausstoßenden Verbrennungsgase. Das macht zusammen den Schub. Je mehr Abgase man hat und umso schneller die Abgase sind, umso mehr Kraft hat man auf das Flugzeug, umso mehr Schub hat das Ding. Ne? Der Antrieb von modernen Flugzeugen ist nun eine Mischung aus diesen Strahltriebwerken und Propellern. Erkennt man jetzt so nicht auf Anhieb, wenn man von vorne auf so ein Triebwerk sieht, dann sieht man riesige Schaufeln vorne. Ne? Und sie funktionieren analog zum Propeller an so einem Propellerflugzeug und erzeugen durch ihre Profilkrümmung, wie beim Propeller jetzt, einen Auftrieb nach vorne. Also sie ziehen sich in die nach vorne befindliche Luft hinein. Nach außen, zum äußeren Rand des Durchmessers, verändern sich nun die Schaufeln in ihrem Winkel, weil wir es dort ja mit immer höheren Geschwindigkeiten zu tun haben. In der Mitte läuft er relativ langsam um, außen muss er einen Riesenweg in der gleichen Zeit zurücklegen, braucht also eine viel, viel höhere Geschwindigkeit. Und da kommen wir wieder der Schallgeschwindigkeit nahe, also müssen die Schaufeln ein bisschen abgeknickt sein, damit sie hier keine großen negativen Effekte von der Schallgeschwindigkeit hat. Die meiste Luft geht aber bei solchen Triebwerken außen am Triebwerk vorbei. Das nennt sich ein Mantelstrom, weil es um den äußeren Mantel des Triebwerks rausgeht. Das kann man von der Seite aus sehen, wie hinten man das kleine Triebwerk nun hat und außen vorne diesen großen zylindrischen Bereich, das ist der Bereich, wo dieser Mantelstrom nun um das Triebwerk herumgeht. Und dieses kleine Düsentriebwerk in der Mitte, das erzeugt nun die Leistung, die man braucht, um außen diesen, man nennt es Fan, also einen Bläser, außen anzutreiben. Und in dieser kleinen Turbine innen drin hat man also wieder vorne, wie wir es von dieser Messerschmitt 262 kennen, einen Verdichter, meistens vielstufig, meistens mehrere Wellen, eine schnell drehende und eine langsam drehende Welle. Dann kommen die Brennkammern, nicht eine, sondern viele im Kreis rum. Und dahinter kommt eine mehrstufige Turbine, die nun die Kraft aus diesem Strahl rausnimmt, um über ein Planetengetriebe jetzt außen diesen Bläser wieder anzutreiben. Man muss ja irgendwie aus dem Innenteil die Energie rausbekommen, um diese Schaufeln außen anzutreiben. Und der Rest, der hinten rausgeht, das ist nicht mehr viel, der sorgt jetzt noch für etwas Schub aus diesem Triebwerk direkt heraus über die abgestoßene Masse und die Geschwindigkeit dieser Masse. So, die ersten Düsentriebwerke, wie ich sagte, haben also keinen Mantelstrom gehabt. Und heute hat das Pratt & Whitney 1000G, ein sogenannter Getriebefan, ein Verhältnis vom Mantelstrom zu inneren Strom von 12 zu 1. Das heißt, wir fliegen heute 12-mal mehr mit Propellern als mit Düsen bei solchen Flugzeugen. Ne? Als ich mein Luft- und Raumfahrttechnikstudium absolviert hatte, war gerade das RB-199 vom Tornado, dem Kampfflugzeug, was so langsam bei uns ausgemustert wird. Das war eines der ersten Kampfflugzeugtriebwerke mit Nebenstromverhältnis. Und die hatten also dann ein 1 zu 1,3. Das heißt, der äußere Strom war 1,3-fach größer als der innere. Also da hat man schon drauf geguckt, warum? Nun, weil der auch Aufklärung machen sollte, Fernaufklärung. Da durfte der Energieverbrauch nicht so hoch sein und man hat dann auf diesen Mantelstrom außen gesetzt, diesen Bläser, um hier geringere Energieverluste zu haben. Denn je schneller die Luft hinten austritt, muss sie sich mit der Außenluft verwirbeln. Und dieses äußere Verwirbeln, ja, das ist Energie, die nicht für den Vortrieb genutzt werden konnte. Also diese Verwirbelung des Strahls ist ungenutzte Energie. Ne? So, das ist das. Was aber, wenn man jetzt bei einer Rakete keine Luft mehr hat? Ne? Es gibt also ein riesiges Märchen unter den Ewiggestrigen, dass eine Rakete nicht im Weltraum fliegen kann. Ne? Weil diese Raketen sich nicht an einer Luft abstützen können. Nun, wenn man sieht, wie diese Strahle von Kampfflugzeugen mit Nachbrennern locker durch alle Luft durchgehen, bis sie irgendwo auf Beton oder eine Abschirmung hinten treffen, da weiß man ganz genau, da schützt sich nichts ab. Da geht nur dieser Strahl nach hinten raus und Masse und Geschwindigkeit, die nach hinten abgegeben werden, das ist es, was dieses Flugzeug nach vorne treibt. Und es gibt eine einzige Stelle, wo es tatsächlich zu Abstützungseffekten kommt. Da sollte man nicht verschweigen, und zwar der Hubschrauber, der im Bodeneffekt fliegt. Da kommt es tatsächlich zu einer Schuberhöhung, weil der Strahl, der nach unten gerichtet ist, nicht schnell genug zur Seite weg kann. Da kommt es zu gewissen Abstützungseffekten. Und die Bodeneffektflugzeuge, die es ja nur prototypenweise, es gibt da so ein Atombombenflugzeug in Russland, die auf den großen sibirischen Flüssen da mit Bodeneffekt sich bewegt haben, also heftige Maschinen, ja, da kann ich auch den Kopf greifen, aber es hat funktioniert. Ne? Das ist das. Raketen fliegen also jetzt beim Start nur wenige Sekunden in dichte Atmosphäre. Unsere Atmosphäre nimmt nach oben ab. Nach 5,5 Kilometern hat man die Hälfte der Atmosphäre hinter sich. Nach 10 Kilometern 70%. Und in 20 Kilometern Höhe hat man 90% der Atmosphäre hinter sich gelassen. Da oben ist also schon sehr, sehr wenig. Und so ein Falcon 9 Start hat man also nach 60 Sekunden schon 8,5-9 Kilometer Höhe erreicht. Und da ist also schon 70% der Atmosphäre hinter einem. Also da hat man wenig Luftsauerstoff, den man verwenden könnte. Und tatsächlich verwenden diese Raketen hier, die Sie sehen, keinen Luftsauerstoff für ihren Antrieb. Ne? Sondern man verwendet das Rückstoßprinzip, was auch im luftleeren Raum funktioniert. Ich habe Ihnen mal hier einen Versuch aufgebaut. Und ja, der ist, weil wir von whisky.de, dem hochwertigen Versender, oder dem Versender von hochwertigem Whisky an den deutschen Endkunden, ja, immer kleine Whiskyflaschen und große Whiskyflaschen im Hause haben, habe ich hier mal zwei Whiskyfläschchen hergenommen. Die haben dieselbe Größe, selbe Masse. Und haben diese beiden nun aufgehängt an so einen Galgen. Ja, bitte nicht symbolisch verstehen, sondern das soll so übersetzt sein. Sie kennen diese kleinen Spiele, wo so kleine Kugeln aufgehängt sind, 5, 6 Stück. Und dann kann man eine wegnehmen, klick, und auf der anderen Seite springt genau eine weg. Lässt man zwei fallen, klick, fliegen auf der anderen Seite zwei weg. Und lässt man nun hier so eine Whisky-Miniatur los auf die andere schlagen, dann springt die andere genauso weg und die vordere bleibt stehen. Und das bedeutet, hier hat durch diesen Stoß der Impuls der Flasche, nämlich die Masse der Flasche mal der Geschwindigkeit der Flasche, sich auf genau die andere Flasche übertragen. Nun, die hängen ein bisschen schief, die treffen sich nicht genau. Also es klappt hier nicht so ganz, aber Sie kennen das mit den Kugeln, da klappt das perfekt. So, also hier zur Verdeutlichung und um ein bisschen Werbung für unser eigenes Geschäft zu machen, hier mit kleinen Whiskyfläschchen. Vom Prinzip her sehen Sie, wie dieser Impulsübertrag funktioniert. Das Gesetz nennt sich der Impulserhaltungssatz. Masse mal Geschwindigkeit ist konstant. So. Was hat es nun mit der Rakete zu tun? Nun, Treibstoff und Oxidator müssen wir mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur das Kerosin, was bei der Rakete Rocket Propellant 1 heißt, also Raketentreibstoff 1, man ist irgendwie, 2 hat es noch gegeben, aber weiter ist man nicht gekommen, Das reicht nicht, dass man den mitnimmt. Man muss auch den Sauerstoff für die Oxidation, für das Verbrennen des Treibstoffs mitnehmen. Und dafür nimmt man den Sauerstoff aus der Luft, den man vorher aus der Luft extrahiert und verflüssigt. Und mit diesem flüssigen Sauerstoff, also einem Oxidator, der also bei der Verbrennung, der Oxidation, das Oxid aus den Kohlenwasserstoffen herstellt, den nimmt man mit. Und diese Energie entlädt sich jetzt in den Brennkammern, in diesen Triebwerken, das ist oberhalb von diesen mächtigen Düsen, entlädt sich das nun in einem hohen Energieausstoß mit hohem Druck. Und er findet nun ein einziges Loch, wo er rausgehen kann. Und das ist in Richtung Düse. Und da wird nun diese Masse mit möglichst hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen. Darauf kommt es an. Und zwar am Anfang nach oben, dann steigt die Rakete. Und so wie sie die Lufthülle verlassen hat, neigt sich die Rakete sehr schnell auf die Seite und nimmt dann vor allem Geschwindigkeit auf, um diese gewaltigen Geschwindigkeiten für Erdumläufe, für den Orbit aufzubauen. Also hochzufliegen 100 Kilometer ist einfach. Das schafft der Rutan mit seinem Spaceship 2. Paul Allen ist da, glaube ich, auch mit dabei. Oder der Richard Branson, der ist da mit seiner Virgin Galactic mit dabei. Der schafft die 100 Kilometer. Die erste Rakete von Blue Origin hat es jetzt auch schon demonstriert, die 100 Kilometer Höhe. Für Touristen ist das ausgelegt. Auch ich hoffe, demnächst dann mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit so einem Ding zu fliegen und die 100 Kilometer Höhe tatsächlich zu schaffen. Aber sie schaffen auf gar keinen Fall Orbitalgeschwindigkeit, sie müssen wieder runter. Ja, so. Also, um dann die Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen, muss die Rakete auf der Seite liegen und dann wird dieser Energiestrahl oder diese Masse mal Geschwindigkeit, dieser Impuls nach hinten abgegeben. So, diese beiden Raketen jetzt hier, diese Unterstufen von der Saturn V und die Falcon 9 werden also nun beide mit Rocket Propellant 1 als Treibstoff betrieben, also mit Dieselöl. Und der Luftsauerstoff wird nun als flüssiger Sauerstoff mitgenommen. Und wenn man nun sich so einen Tank jetzt ansieht und packt da nun verflüssigten Sauerstoff rein, dann kriegt man ungefähr das 800-fache an Sauerstoff in so einen Tank rein. Und das ist nun ausreichend genug, um den gesamten Treibstoff damit zu verbrennen. Und genauso wie im Automobil, wo man zum eingespritzten Kraftstoff die entsprechend exakte Luftmenge braucht, damit das optimal verbrennt, so hat man hier flüssigen Sauerstoff und dieses Rocket Propellant One im richtigen Verhältnis zueinander dabei und verbrennt das nun im richtigen Verhältnis, damit also hier nicht zu viel von dem einen oder zu viel von dem anderen da ist. Allerdings, man kann sehen, dass die meistens mit Brennstoff oder Treibstoffüberschuss fliegen. So, jetzt kommen wir mal zum Kerosin und machen mal so einen kleinen Abstecher in die Chemie mit hinein. Das Kerosin wird Rocket Propellant One ist also nochmal besser gereinigtes Kerosin. Also Kerosin ist gereinigter Diesel und Rocket Propellant One ist gereinigtes Kerosin. Und man engt den Bereich der Schwankungen zwischen den einzelnen Molekülen, die da drin sind, in einzelnen Kohlenwasserstoffen, engt man weiter ein, dass man exaktere technische Eigenschaften davon hat. Was hilft es, wenn man irgendwo zäheres Zeug drin hat, was irgendwas verstopft? Ne? Bringt ja nichts. Also man muss schon das Richtige machen. Und Erdöl, dieser Gemischbarz, wird also dann destilliert, so wie man Whisky destilliert, indem man Temperatur zuführt auf einer Destillationskolonne. Und im mittleren Bereich zieht man nun die Alkane, Zykloalkane und aromatischen Kohlenwasserstoffe, zieht man da nun ab. Das ergibt dann im Prinzip dieses Rocket Propellant One. Und diese Alkane, Zykloalkane und aromatischen Kohlenwasserstoffe enthalten etwa 8 bis 13 Kohlenstoffatome pro Molekül. Die Alkane sind also nun C-Ketten nacheinander und an jedes C passen 4 Bindungen. 2 Bindungen werden verbraucht, um das linke und das rechte C anzuschließen und 2 Bindungen sind da für Wasserstoffe. Nur am Ende hat man einen Wasserstoff mehr. Das heißt, man hat also bei diesen Alkanen 2-mal so viel Wasserstoff wie Kohlenstoff plus ein bisschen mehr von den Enden. Wenn man in die Zykloalkane geht, dann binden die sich ja wieder und hat im Prinzip diese zusätzlichen Wasserstoff am Rand nicht. Aber man hat zum Teil Ketten mittendrin, die sind nicht exakt kreisförmig und so weiter. Also rein zufällig auch hier wieder ungefähr ein Faktor 2, vielleicht ein bisschen drunter von Wasserstoff pro Kohlenstoff. Und bei den aromatischen Kohlenwasserstoffen, die sind auch Ringe, aber da hat man auch Doppelbindungen drin. Da ist der Anteil an Wasserstoff dann doch ein gutes Stück geringer. Jetzt vereinfachen wir mal, dass wir also ungefähr 2 Wasserstoff auf einen Kohlenstoff haben. Lassen Sie mich das mal grob vereinfachen. Und jetzt haben wir also folgende Reaktionsgleichung. 2 Wasserstoffatome und ein Kohlenstoffatom, wie ich sagte 2:1, reagieren mit 3 Sauerstoffatomen und ergeben nun Wasser, H2O, das heißt 2, die beiden Wasserstoff mit einem Sauerstoff, und CO2, der eine Kohlenstoff mit 2 Sauerstoff. Also haben wir jetzt die 3 Sauerstoff von links haben wir weg und das Kohlenstoff von links haben wir weg und die 2 Wasserstoff von links haben wir weg. Also das ist die Reaktionsgleichung, die da so ungefähr abgeht. Und jetzt nehmen wir mal die Atommassen und multiplizieren die mal so durch. Dann hat der Brennstoff 2:1, nämlich der Wasserstoff hat 1, plus dem Kohlenstoff, der hat nämlich 12. Also die Zahlen stimmen nicht ganz exakt, aber so ungefähr. Und dann kommt man also da auf 14 und den Oxidator, den Sauerstoff, der hat 16. 3:16 gibt 48. Und jetzt brauchen wir hier also ein Verhältnis, ein Massenverhältnis von 48:14 oder 3,4. So, wie gesagt, theoretischer Wert. Jetzt müssen wir uns aber mal anschauen, wir haben hier Tanks mit Litern und das sind nun Massen. Wir müssen also jetzt noch irgendwie die Dichte da zusammenbringen und zwar jetzt im flüssigen Zustand von Sauerstoff. Und Sauerstoff siedet bei minus 183 Grad, also über minus 183 Grad ist der gasförmig und darunter ist Sauerstoff flüssig. Und fest wird er erst bei minus 223 Grad Celsius. Was aber noch passiert, zwischen minus 183 Grad Celsius und minus 223 Grad Celsius, schrumpft der Sauerstoff noch. Ne? Der schrumpft und dann kriegt man noch mehr in die Tanks rein, weil er jetzt schwerer ist. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Dichte an. Also LOX, das ist der Liquid Oxygen, das ist also der flüssige Sauerstoff. Der hat also eine Dichte von 1,141 Kilogramm pro Liter. Ist also ein bisschen schwerer als Wasser, das ist nämlich 1. Ne? Und das Rocket Propellant One hat also nun 0,81 bis 1,02. Das ist auch Diesel, ist also auch leichter als Wasser, schwimmt auf Wasser. Und hier hat man nun also dann eine Schwankungsbreite und das Verhältnis zwischen dieser Dichte, da habe ich jetzt 1,14 zu 0,9 gemacht, so eine mittlere Dichte, Ingenieur, wenn er nichts weiß, nimmt er den Mittelwert, ist ungefähr 1,2. Jetzt können wir oben die 3,4 noch durch die 1,2 teilen und kommen nun auf ein Volumen von Oxidator zu Brennstoff von 2,8. Man liest 2,7, alles ungefähr. Ne? Das ist ja, man kennt die Dichte nicht, man weiß nicht, wie tief die runterkühlen. Und das ist jetzt alles, man weiß auch die chemische Zusammensetzung nicht. Das ist also alles jetzt von mir rein von der Theorie, aber ungefähr so sieht es an der Stelle aus. Die Tanks jetzt von der ersten Stufe der Saturn V, die haben Platz für 1,31 Millionen Liter flüssigem Sauerstoff und 0,811 Millionen Liter Brennstoff. So, das ist ein Verhältnis von 1,6 und die Falcon 9 hat da ein Verhältnis von 146.000 Litern zu 94.000 Litern. 1,55, das hat jetzt also dann Einfluss dieses gekühlte der gekühlte flüssige Sauerstoff, den hat nämlich damals die Saturn V nicht gehabt. Das ist also eine Innovation in dieser Falcon 9. Die kommen also bei 1,55. So. Dass die hier mit Treibstoffüberschuss fliegen, kann man bei den Apollo-Starts sehr schön sehen. Wenn diese Saturn V-Rakete direkt vom Start abhebt, dann ist am Austritt der Düse ist alles schwarz. Und dieses Schwarz ist ja Ruß, ist nicht verbrannter Kohlenstoff. Das heißt, hier war zu viel Treibstoff drin, zu wenig Sauerstoff. So, das macht man, damit das Ding nicht zu heiß wird und dies und das und jenes, verschiedenste Gründe. Man fliegt also hier mit Treibstoffüberschuss und erst weiter unten beginnt dann dieser Treibstoffüberschuss dann weiter zu verbrennen, heller zu leuchten. Ja, so läuft das. Jetzt kommt es darauf an, wie macht man denn die Tanks? Ne? Wie gesagt, oben der Sauerstoff, unten der Treibstoff, das Rocket Propellant One und dann eine Leitung von dem flüssigen Sauerstoff durch den Tank in die Mitte durch nach unten und dann geht es auf den Verteiler, auf die einzelnen Triebwerke. Bei der Falcon 9 ist es ganz genauso. Und am besten wäre es für diese Tanks, wenn sie kugelförmig wären. Da hätte man die geringsten Spannungen, man bräuchte die geringsten Massen, um die Umhüllung zu machen. Das ist wie bei Whiskyfässern und früher bei den Bierfässern. Da hat man die auch von der Höhe und der Breite ungefähr so ausgelegt, dass man das minimale Holz für das maximale Volumen brauchte. Aber hier ist es nun so, wenn man das Raumschiff sehr dick macht, dann hat man hohen Luftwiderstand. Also sagt man, okay, man nimmt einen zylindrischen Tank, macht aber oben und unten Kugelkalotten hin, um hier im Prinzip die Stabilität dann hinzubringen. Ne? Wo ist die höhere Spannung? Nun in Umfangsrichtung, das sehen Sie bei der Weißwurst. Wenn Sie die ins Wasser legen, die reißt immer der Länge nach. Die reißt nicht quer, sondern die reißt längs. So, also da gibt es auch noch Verstärkung in den Tanks, die sind gewickelt heute. Da ist also eine höhere Festigkeit in Umfangsrichtung, dann in Längsrichtung, bla. Also hochgradig komplex. So. Jetzt schauen wir uns mal den Falcon 9 Booster an. Der hat also 146.000 Liter LOX drin und 94.000 Liter Rocket Propellant One. Das multiplizieren wir jetzt mit den entsprechenden Dichten durch und erhalten 166 Tonnen LOX und 84,6 Tonnen Rocket Propellant One. Hier haben wir nun ein Gewichtsverhältnis von 1,96. Ja, also Sie sehen nun, so langsam nähern wir uns theoretisch von oben der 2 und hier nähern wir uns von unten oder der 2. Ja, und jetzt ist es extrem wichtig für die Leistung einer Rakete, wie schnell diese Gase ausgestoßen werden. Und da gibt es so etwas, das nennt sich der spezifische Impuls. Das ist nichts anderes als eine andere Schreibweise für die Geschwindigkeit. Und zwar die Exhaust Velocity, VE, also die Austrittsgeschwindigkeit, geteilt durch die Erdanziehung, die 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, das gibt den spezifischen Impuls. Nun haben die Falcon 9 Raketen am Erdboden einen spezifischen Impuls von 275 pro Sekunde und im Vakuum, wenn also dann, sagen wir, über die 10, 20 Kilometer rausgekommen ist und die Luft wirklich dünn ist, dann haben sie, glaube ich, 305 oder 308. Und dieser spezifische Impuls kann man nun in der folgenden Gleichung schreiben. Wir müssen also die Geschwindigkeit finden, 2850 Meter pro Sekunde, ich habe dafür Sie mal vorgerechnet, geteilt durch die 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Da kürzt sich alles raus an Einheiten bis auf die Sekunde und es bleiben die 275 übrig. Also am Boden haben wir eine Austrittsgeschwindigkeit oder in mittlerer Höhe, wo wir diese 200 einen spezifischen Impuls von vielleicht 290 haben, haben wir eine Austrittsgeschwindigkeit von 2850 Meter pro Sekunde. 2,85 Kilometer pro Sekunde. Schauen Sie mal auf der Autobahn, blauen Täfelchen stehen einen halben Kilometer auseinander. Jetzt nehmen Sie 6 so Täfelchen und der Abgasstrahl legt diese Strecke von den 6 Täfelchen, das ist richtig weit, legt er in einer Sekunde zurück. Das sind Austrittsgeschwindigkeiten, die sind gigantisch. Das kriegt man nur hin, wenn man sehr hohe Verbrennungsdrücke hat. Und im Prinzip das durch diese Düse ausströmen lässt. Warum die Düse so einen Entspannungskegel hat, kommt in späteren Video erkläre ich auch mal. Jetzt machen wir mal eine Überschlagsrechnung, um zu gucken, klappt denn das alles so physikalisch, dass die Rakete tatsächlich diese Geschwindigkeiten erreichen kann? Nun, nehmen wir die Masse des Brennstoffs und des Oxidators, also die 166 Tonnen plus die 84,6 Tonnen, das macht zusammen rund 250.000 Kilogramm, 250 Tonnen. Das multiplizieren wir jetzt mit der Ausstoßgeschwindigkeit von 2850 Metern pro Sekunde, kommen wir auf 712.500.000 Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Schreiben Sie Einheiten einfach dahinter, ist egal. Die 712 Millionen, das ist eine große, wichtige Zahl. Und jetzt sagen wir, die Falcon 9 startet und am Anfang ist der Booster voll mit allem Treibstoff und am Ende ist der Booster leer vom Treibstoff. Wir gucken erstmal nicht, dass er zurückfliegt und so weiter. So, und jetzt sagen wir, mittendrin ist er halb voll. Und für diesen Durchschnittswert, wie gesagt, Ingenieure, wenn sie nichts wissen, rechnen sie den Mittelwert. Für diesen Mittelpunkt rechnen wir jetzt mal diesen Impuls aus. Und zwar den Impulserhaltungssatz. Denn wir schicken 250 Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 2850 Metern pro Sekunde nach hinten raus. M mal V gleich konstant, wie ich am Anfang sagte. Das ist unser Impuls, den wir in diesem Booster zur Verfügung haben. Wie hoch ist die durchschnittliche Masse der verbleibenden Rakete? Die Falcon 9 voll ausgestattet, 540 Tonnen. Und von der ziehen wir jetzt die Hälfte des Treibstoffs ab, um auf diesen Mittelwert zu kommen. Ne? Diese 125 Tonnen. Dann bleiben 415 Tonnen übrig an diesem mittleren Punkt. So, und was für eine Geschwindigkeit kann nun dieser Booster über eine Berechnung für diesen mittleren Punkt dann am Ende erreichen? Nun, wir nehmen den Impuls von 712 Kilogramm mal Meter pro Sekunde, Millionen, teilen den durch diese mittlere Masse von 415.000 Kilogramm, 415 Tonnen, und kommen nun auf 1717 Meter pro Sekunde, Geschwindigkeit, die man mit diesem Booster erreichen kann, wenn man alle Energie, die da drin ist, verbraucht und den gesamten Impuls nutzt. Jetzt kommt man von Metern pro Sekunde auf Kilometer pro Stunde, indem man mit 3,6 multipliziert. Und jetzt kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 6180 Kilometer pro Stunde. Und wenn man sich jetzt mal so einen Start von der Falcon 9 anschaut, dann sieht man, dass das in etwa auch die Geschwindigkeiten sind, bei der die Stufentrennung erfolgt. Mal mehr, mal weniger hängt von der Nutzlast ab. Man weiß nicht, wie voll das Ding getankt ist. Man weiß nicht, wie viel drin bleibt und so weiter. Aber das sind ungefähr die Geschwindigkeiten, die erreicht werden. Was sieht man? Diese physikalischen Kenngrößen, die da drin sind, die gehen auf. Das passt zueinander. Die Rakete muss sich nirgendwo abstützen. Die Rakete macht nichts anderes, als sehr schnell Masse nach hinten wegschmeißen. Damit fliegt sie. So, am Anfang ist das Ding bärenschwer und muss nun einen Haufen Masse beschleunigen, was Ewigkeiten dauert. Da habe ich mal in einem Video, wie wir in den Weltraum fliegen, da habe ich mal die Raketengleichung besprochen. Ne? Und damit man dann den schweren Booster nicht mittragen muss, lässt man den zurück und startet nun von dieser Höhe, wo es sich nun der Stufentrennung stattfindet, mit der Geschwindigkeit von diesen 6.000, 7.000, 8.000 Kilometern pro Stunde, startet man die zweite Stufe, die jetzt deutlich leichter ist, erneut, indem man schnelle Masse aus dieser Rakete hinten rauswirft. Ne? So, im Prinzip hat also seit der Mondrakete sich nicht viel geändert. Ne? Man fliegt mit Rocket Propellant One und dem Oxidator LOX, flüssigem Sauerstoff, und das war's. Es hat sich einiges seitdem getan, und zwar man hat energiereichere Treibstoffe gefunden, nämlich zum Beispiel Flüssigwasserstoff und Flüssigsauerstoff. Gut, hatte die dritte Stufe der Mondrakete auch, war aber damals von sowas von Hightech. Das hat man nun bei der Falcon 9 hat man nicht, aber bei der, wie heißt das Ding, New Glenn von Blue Origin, da hat man auch eine kryogene, so heißt das, Oberstufe, weil beide kryogen sind. Wasserstoff-Sauerstoff-Antrieb. da oben drauf. Aber der Weg geht nicht dahin, sondern der Weg geht zu flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Warum? Nun, weil flüssig Wasserstoff sehr teuer ist. Man muss den bis fast zum absoluten Nullpunkt abkühlen, damit er flüssig wird. Da sind alle Materialien spröde wie Glas. Man muss den Wärmeübergang verhindern, sonst fängt das sofort zu kochen und zu verdunsten an, zu verdampfen an. Der Sauerstoff, der Wasserstoff, der da austritt, hochentzündlich, alles wahnsinnig kompliziert und am Ende auch noch gefährlich. Und das macht man jetzt für diese Brot- und Butter-Raketen wie die Falcon 9, macht man das nicht, sondern man nimmt Rocket Propellant 1 und LOX, das macht man schon seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert, und das macht man da jetzt auch. Man hat allerdings einiges verbessert, zum Beispiel die Abkühlung des flüssigen Sauerstoffes, um hier die Dichte noch weiter zu erhöhen und die Tanks noch stärker füllen zu können. Das Spaceship X, das Starship von SpaceX, das läuft mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Da ist man also deutlich weitergekommen mit den neuen Raptor-Engines. Und die haben den Vorteil, dass wir jetzt mit Methan ein Molekül Treibstoff haben. Nicht ein Gemisch aus diesen Alkanen, Zykloalkanen und aromatischen Verbindungen. Nein, man hat nur ein einzelnes Molekül. Das lässt sich viel leichter handhaben, das lässt sich viel besser steuern. Es hat einen Nachteil, es hat im flüssigen Zustand nicht die hohe Dichte. Das heißt, man braucht prinzipiell größere Tanks, größere Durchmesser. Und wenn man sich das Starship anschaut, ein Riesenteil. Ne? So. Und das ist nun die Philosophie von Elon Musk. Man nimmt das, was da ist, und macht daraus eine neue Sache. Zum Beispiel beim Tesla. Man nimmt diese kleinen Lithium-Ionen-Zellen, bündelt die, man nimmt einen vorhandenen Asynchronmotor, gibt seit 1800 Tobak, 1880 oder so, ne? Nikola Tesla, Induktionsmotor, und muss jetzt nur in Anführungszeichen die ganze Steuerung und Management und so weiter hinbekommen und kann dann dieses Auto auf die Straße bringen. Und wenn das läuft, kann man nun optimieren. Und zwar aus diesen 18650er Zellen nimmt man jetzt 2170er Zellen. Die sind größer, 43% größer. Man braucht weniger von den Zellen. Man kann also eine ganze Menge daran dann optimieren. Aber man hat zuerst mal mit der vorhandenen Technik die Sache zum Laufen gebracht. Genauso bei Falcon 9. Die Technik war bekannt. Jetzt konnte man das Landen, senkrechte Landen üben mit der bekannten Technik. Dann hat man das geschafft, dann hat man gesagt, okay, jetzt setzt man bei Falcon Heavy, jetzt am kommenden Sonntag ist der Start, ich kann leider nicht hin, weil die Zeit mir nicht ausreicht, ich bin aber eingeladen gewesen, nicht übertragbar, tut mir leid, und bündelt nun drei Raketen, ich habe mal ein Video zum Falcon Heavy Start gedreht, bündelt nun drei dieser Booster und hat nun unten 27 Raketentriebwerke gebündelt und kann nun sehen, wie interagieren die miteinander. Was kriegen wir dort für Druckwellen? Welche überhitzen oder haben thermische Probleme? So, jetzt hat man also da die Bündelung dann gemacht. Und jetzt geht man einen Schritt weiter und sagt, okay, jetzt können wir Methantriebwerke machen. Und da wir wissen, wie Bündelung funktioniert, können wir sie am Starship auch bündeln. Also einen Schritt nach dem anderen. Und nicht eine ganz neue Sache bauen und sagen, das wird schon klappen. Dann klappt es bei der an der Stelle nicht, da klappt es an der Stelle nicht. Und du schießt ewig in die Gegend. Das hast du gesehen am Anfang, wie sie mit den Raketen losfliegen wollten. Die gingen immer kaputt. Ne? Mal wird dies kaputt, dann wird das kaputt, mal wird dies nicht beherrscht und das nicht beherrscht. Bis man dann irgendwann so weit war, dass es dann geklappt hat. Ne? So, besser ist also, das zu nehmen, was klappt, und dann daran rumzudoktern. Auch die Triebwerke selber sind nicht so die super Hightech, sondern sehr bewährte Systeme, kommen wir dann, wie gesagt, im späteren Video drauf, wo man allerdings hingegangen ist und gesagt hat, wir müssen das beherrschen, weil die mehrfach verwendet werden sollen. Im Zweifelsfall bis zu 100 Mal. Momentan sind sie bei 10 oder so oder ein Dutzend. Das muss also sehr solide Technik sein. Das darf nicht auf der heißen Nadel gestrickt sein. Das muss funktionieren. So, deswegen hier im Prinzip einen halben Schritt zurück, um einfach diese viel, viel effektiveren Maßnahmen wie Mehrfachverwendbarkeit hier nutzen zu können. Tja, Das war's, was ich jetzt zuerst mal Ihnen erklären wollte, warum Raumschiffe überhaupt fliegen und warum Dieselöl und Luftsauerstoff keine so schlechte Mischung sind und durchaus vom Energieinhalt ausreichen, um damit im Prinzip die Erdatmosphäre zu verlassen. Bleiben Sie dran, es gibt noch mehr. Ich werde regelmäßig hier auf meinem Kanal, auch auf meinen Beruf, ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechniker, Ingenieur, eingehen. Ich habe dieses Hobby nie eigentlich richtig hinter mir gelassen. Zur Krönung meiner Karriere fehlt, wie gesagt, noch ein Flug in den Weltraum. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.